You are fucked. Diese Botschaft bekam ein Manager von Salzburg Milch, einem der größten Milchproduzenten Österreichs, vor kurzem auf dem Bildschirm. Bitcoin-Zahlen oder einen Komplettausfall der IT riskieren, lautete die Wahl, die Cyberangreifer der Firma ließen. Am Ende lag das Unternehmen fast 10 Tage still, bis es den Betrieb wieder aufnehmen konnte, mit einem Schaden in Millionenhöhe. Ransomware-Angriffe wie diese nehmen zu. Im heutigen Podcast, der von Barracuda Networks gesponsert wird, erklärt uns Klaus Gehry, Vorstandsvorsitzender der Barracuda Networks AG, wie diese Cyberattacken funktionieren und wie man sich am besten dagegen wehrt. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Gehry.
Freut mich, ja.
Ja, als Security-Spezialist haben Sie die Flut an Ransomware-Angriffen auf Unternehmen genau im Blick. Was sind Ransomware-Angriffe und was spielt sich da heute eigentlich im Hintergrund ab?
Ja, Ransomware-Angriffe sind an und für sich nichts Neues. Sie haben nur in ihrer Intensität und Verbreitung zugenommen. Das sind im Prinzip Erpressungsversuche. Das Bequeme in einer zunehmend durchgängig digitalisierten Welt ist natürlich, dass diese Angriffe aus der Ferne relativ problemlos gegen IT-Infrastruktur gefahren werden können. Also im Gegensatz zur Schutzgelderpressungsszene Standardmachart, wo natürlich man sich persönlich engagieren und involvieren muss und die Reichweite begrenzt ist, also die Straße rund im Viertel, kann man das jetzt ganz bequem vom Schreibtisch aus von weit, weit weg machen, ohne das Risiko wirklich erwischt zu werden, und hat natürlich ein extremes Druckpotenzial. Es gibt Brandbeschleuniger des Problems. Das ist einerseits ein extremer Digitalisierungsschub, der stattgefunden hat aufgrund der Corona-Pandemie. Also wir haben, Microsoft spricht davon, in 2 Monaten den Sprung nach vorne gemacht, was die Digitalisierung angeht, der normalerweise 2 Jahre gedauert hätte. Und gleichzeitig haben wir erhöhte Angriffsfläche durch die Notwendigkeit, also Mitarbeiter von zu Hause arbeiten zu lassen, wo sie weniger geschützt sind. Und das erklärt ein bisschen, warum wir so ein Überhandnehmen jetzt eigentlich der Vorfälle sehen, die auch mehr mediale Präsenz kriegen und die vor allem, wie wir sagen, das ist eine neue Qualität, im punktuell teilweise volkswirtschaftliche Auswirkungen haben. Ja. Also wenn man sich überlegt, Anfang des Jahres, den medienbefindliche Colonial Pipeline-Fall, wo es ja eigentlich auch nur darum ging, Lösegeld zu erpressen, hat sich dann aufgrund einer Benzinversorgungskrise eigentlich in ein makroökonomisches Problem umgemünzt. Und der Schaden übersteigt natürlich bei weitem auch die Lösegeldforderung, die ja damit verglichen relativ bescheiden war.
Wie groß ist dieses Problem mittlerweile? Ist da mittlerweile mehr oder weniger jedes Unternehmen gefährdet, was in irgendeiner Art und Weise mit Internet, IoT, was auch immer zu tun hat?
Ja, ich glaube, generell kann man sagen, es gibt da keine Komfortzone, in der man sich zurückziehen kann. Vielleicht, um mit Zahlen zu arbeiten, wir haben vor kurzem einen Bericht veröffentlicht, der aufgrund einer Umfrage mit 750 Organisationen global Zahlen produzierte zum Zustand der Netzwerksicherheit 2021. Unter anderem war eine Frage, wie viele der befragten Unternehmen waren von einem Zwischenfall, sei es also übers Netzwerk beziehungsweise von einem Ransomware-Zwischenfall betroffen, zumindest einmal oder mehrmals. Und da kam zurück, dass es global bei Ransomware 74% waren, der Befragten. Und immerhin, also wenn man die deutschen Zahlen hier nimmt, die wahrscheinlich für Österreich relevant sind, 69% in unserer näheren Umgebung. Also man kann schon sagen, dass es ein sehr dominantes Problem ist, wo man eher die Frage sich stellen muss, wie kann es sein, dass man noch nicht betroffen wurde? Und eigentlich dementsprechend, glaube ich, entsprechende Besorgnis tragen sollte und entsprechende Vorkehrungen treffen muss, weil die, wie Sie es angesprochen haben, der Schaden verglichen mit den Kosten einer Absicherung ist disproportional höher.
Welche Branchen sind da besonders gefährdet? Ich habe am Anfang den Fall Salzburg Milch, also ein sehr traditionelles österreichisches Unternehmen, geschildert. Sind es solche traditionellen Betriebe, von denen Angreifer vielleicht ausgehen, dass die IT-Sicherheit eher gering ist, oder sind es am Ende auch komplett digitale Geschäftsmodelle, die einfach sehr viel Angriffsfläche bieten?
Ja, wie Sie sagen, die letztere Modelle sind natürlich im Internet zugänglich. Also digitalisiert heißt ja im Prinzip erreichbar, vernetzt mit vielen Parteien. Das gibt natürlich Angriffsfläche. Also die Webanwendung als Klassiker ist eins der Einfallstore, die man verwenden kann, um Zugriff zu kriegen und dann in weiterer Folge einen Ransomware-Angriff zu starten. Ich würde auch sagen, im Endeffekt auch kleinere traditionelle Betriebe verwenden also die Klassiker wie E-Mail. Und das ist ein zweites Einfallstor, wo ihr einfach im Prinzip einen Zugriff auf einen Mitarbeiter zunächst kriegt und dessen Arbeitsplatz und in weiterer Folge über diesen Arbeitsplatz in weitere Bereiche des Firmennetzwerkes. Also ich glaube, das ist so eigentlich die klassische Abfolge, die hier stattfindet. Man sieht dann auch Zunahme von Angriffen auf kleinere Unternehmen, die sich vielleicht gar nicht so als Primärziel sehen, aber dadurch, dass sie Lieferanten sind für die nächstgrößeren Unternehmen und so weiter, sieht man also wie die Lieferketten, kann man schöne Angriffe starten und sich so natürlich jetzt bei den weniger geschützten, und da haben Sie recht, das sind eher die kleineren, die weniger ausgeben, zunächst einmal einen Eintrittspunkt zu verschaffen, um dann Angriffe dann auch gegen größere, besser geschützte Unternehmen zu fahren. Also ich denke mal, von der Logik her ist niemand wirklich außer Obligo und kann sich sozusagen sicher wähnen.
Mhm. Können Sie anhand eines Beispiels vielleicht mal schildern, wie das in der Praxis abläuft, damit man sich das so wirklich vorstellen kann, alle jene, die Gott sei Dank noch nicht davon betroffen waren?
Ja. Ich glaube, es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Es gibt ein schönes formales quasi Standardschema, wie solche Angriffe eigentlich ablaufen in 14 Stufen. Das ist also, ich glaube, überfordert uns heute im Podcast, das durchzugehen. Aber jetzt mal, um es vereinfacht darzustellen, es gibt zwei große Einfallstore. Das eine ist zunächst einmal die E-Mail, wo ich an einen Mitarbeiter rankomme und zunächst einmal versuchen kann, über Phishing-Methoden Passworte auszuspähen, also mal Zugangsdaten zu kriegen, über die man dann weiteren Zugriff an andere Mitarbeiter kriegt und im Endeffekt eigentlich über Links, die klassischen Sachen, aber soziale Medien sind hier natürlich eine Versuchung mit entsprechenden Links, die hier geteilt werden können, falsche Profile, eigentlich Leute dazu zu bewegen, auf irgendwas draufzuklicken. Das ist ja zunächst ein sehr unschuldiger Akt, der im Hintergrund aber massive Dinge am eigenen Arbeitsplatz auslösen kann. Das ist sozusagen ein Weg, wie sich das langsam verbreitet. Dann geht es darum, den Brückenkopf zu festigen, zu schauen, was kann man tun, die Rechte auszudehnen, wenn ein Mitarbeiter keine Administratorenrechte hat. Das ist das nächste Ziel natürlich, hier die Rechte zu holen über Schwachstellenausnutzung und sich dann Zug um Zug im Netz zu verbreiten, bis man einen neuralgischen Punkt eigentlich erreicht hat, von dem aus man dann größer operieren kann. Das ist ein Weg. Der zweite ist natürlich über die Schwachstelle im Netzwerk. Da hat die Umfrage zum Zustand der Sicherheit 2021 gegeben, dass 80% in den letzten 12 Monaten von einem Netzwerkzwischenfall betroffen waren. Das ist also relativ hoch. Weil Sie die Salzburg-Milch angesprochen haben, da war es ja so, dass es eine kleine Anwendung war im Web, die hier im Prinzip als Einfallstor diente, über die man dann reinkommt. Und das gibt es immer wieder, dass halt nicht mehr notwendig geglaubte kleinere Anwendungen, die nicht sonderlich sicherheitsgetestet wurden, irgendwo stehen im Netz. Und natürlich dann die Aufmerksamkeit von entsprechenden Kriminellen erregen, die das Ganze natürlich screenen und scannen und dann sehen, dass hier eine Schwachstelle wäre. Und das ist dann eine super Eintrittspforte, um hier einmal einen Fuß ins Netz zu kriegen.
Eine ganz spannende Frage ist ja auch, wer eigentlich hinter diesen Angriffen steckt. Das weiß man ja in den wenigsten Fällen, aber haben Sie eine Vermutung oder vielleicht sogar Beispiele, wo man aufzeigen kann, wer solche Cyberattacken fährt?
Naja, man weiß ganz sicher, wer es nicht ist. Es ist der übliche Jugendliche im Hoodie, der in der Dunkelheit sitzt, da, mit dem Matrix-Schirm im Hintergrund, der ist es meistens nicht, sondern dafür geht es um zu viel Geld. Das Ganze ist also eigentlich eine industrialisierte Wertschöpfungskette, die schön arbeitsteilig ist. Und natürlich eben mittlerweile ein Wertschöpfungspotenzial hat, das weit, also ein Vielfaches dessen ist, was man mit organisierter Kriminalität sonst erwirtschaften kann. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass ähnliche Kreise natürlich auch dieses Geschäft betreiben, weil es einfach die Investments, die teilweise zu tätigen sind, um an Exploits ranzukommen. Es gibt also eine eigene Forschungscommunity, die diese Exploits entdeckt und auch im Darknet handelt. Und wir reden da von Summen, die also Millionenbeträge entsprechen, wenn man einen entsprechenden Exploit haben wollte. Und das erklärt schon irgendwie, dass das nicht einfach im Prinzip ein paar Jugendliche sind, die sich einen Spaß machen. Das ist also strukturierte, organisierte Kriminalität, die da einfach Geschäftsmodelle hat. Und von der Verteilung her, da wird es eben spannend, das Netz lässt da relativ viel zu, eben auch über Mittelsmänner oder gehackte Systeme, mit denen man ja so Brücken bilden kann und sich sozusagen selber immer weiter in den Hintergrund bewegt. Wir sehen viele Angriffssysteme, die in der Cloud gehostet sind, eCloud, das kann man mieten. Wir sehen natürlich Bot-Armeen, die im Prinzip aus den USA zuschlagen oder aus dem Osten natürlich. Es ist also nicht so ganz einfach, den Finger irgendwie auf ein böses Land zu legen, sondern es tritt eigentlich so ziemlich überall auf und versucht sie auch entsprechend natürlich zu tarnen und einfachen Verhinderungsmöglichkeiten, wie wir blockieren alle Zugriffe von einem gewissen Land zum Beispiel, das wäre zu einfach. Also das funktioniert leider nicht mehr. Das hat es mal eine Zeit gegeben, diese Naivität, aber das ist vorbei.
Also eigentlich mafiöse Strukturen mit unbekannten Hintermännern.
Richtig, ja.
Wie verhalten sich in der Regel die Unternehmen, die betroffen sind? Man hört ja relativ wenig. Zahlen die dann am Ende die geforderte Menge an Bitcoin, um das Problem loszuwerden?
Das ist eine gute Frage. Da kann sich jeder, glaube ich, selber fragen, wie er handeln und agieren würde. Offizielle Zahlen gibt es dazu keine. Es gibt natürlich im Endeffekt die Empfehlung, das nicht zu tun und das Lösegeld nicht zu bezahlen, um also den Anreiz nicht weiter zu erhöhen. Das rät sich leichter, als es ist. Wenn man in der Situation dann drin ist, dass der Geschäftsbetrieb komplett steht und eigentlich die fundamentale Wertschöpfung des Unternehmens nicht mehr funktioniert, dann ist natürlich so, man muss den finanziellen Schaden abschätzen und vergleichen mit der Lösegeldforderung und kommt dann zu einer sehr individuellen Entscheidung, wie damit umgeht. Das Problem ist aber leider Gottes mit der Bezahlung der Lösegeldsumme ja nicht vorbei. Speziell bei ein bisschen größeren Unternehmen, die einiges an Netzwerkumfang und Systemumfang haben, fängt ja jetzt eigentlich die Arbeit an. Also man kann dann davon ausgehen, dass die Aufräumarbeiten, die Forensiker begleiten müssen, um wirklich das letzte Nest hier auszuräumen. Also wer jemals schon die klassische Lebensmittelmotte in seiner Speise gehabt hat, weiß, wie lästig es ist, das wirklich rauszukriegen. Und ähnlich ist im Netz nur halt, tut seine Größenordnung größer. Das kann also wirklich Jahre gehen hinten nach und deutlich nochmal viel Geld kosten. Also da wäre es einfach sinnvoll, in Anbetracht solcher Umstände vorab ein bisschen was zu investieren in den Selbstschutz und dann hinten nach vielleicht, selbst wenn es dann immer noch mit der Restwahrscheinlichkeit erwischen könnte, aber wesentlich besser damit umgehen zu können.
Das ist auch die ganz große Frage aus Unternehmenssicht. Wie kann man sich dagegen schützen? Also 100%igen Schutz wird es wahrscheinlich nicht geben, aber
der wäre zu teuer.
Wie kann man Maximalschutz erreichen?
Naja, ich würde sagen, es ist so ähnlich wie bei der Zahnhygiene. Also die Grundmaßnahmen reichen schon relativ weit. Das ist, wie es mal alle Zähne putzen, das lernt man als kleines Kind. Und dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Aber ich glaube, hier ist zunächst einmal eben ein Schutz, der da ansetzt, wo die Haupteinfallstore sind. Das heißt, ich muss da schauen, dass ich im E-Mail-Bereich, das ist ein Klassiker, natürlich entsprechende Schutzvorkehrungen habe. Da würde man sagen, 2021 sind es auch Maßnahmen, die KI einsetzen, also Anomalieerkennung über lernende Systeme und da Merkwürdigkeiten, Phishing-E-Mails zunächst einmal rausfiltern. Das nächste, würde ich sagen, ist ein genereller Schutz des Perimeters, und zwar für alle Lebensbereiche. Und das alle ist jetzt seit der Pandemie etwas größer als davor. Das heißt also auch runter bis zum Endpunkt vom Mitarbeiter. Gott sei Dank hat es sowas wie ein Revival des Unternehmens Laptops gegeben. Das war eine Zeit lang nicht so ganz klar. Vor allem die US-Kollegen haben sehr, sehr stark Richtung privat benutzte Geräte gedrängt, aber ich glaube, das ist immer mittlerweile wieder in einer anderen Welt, weil das einfach mehr Sicherheit bietet. Also der klassische Unternehmensgrenze, innen drin natürlich auch Grundsätze, die wir alle kennen seit Ewigkeiten, beherzigen. Zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter keinen Zugriff auf gewisse Teile im Netzwerk braucht oder Anwendungen, dann sollte er die auch nicht haben. Das sind so Zonenbildung, Segmentierung. Der Weg nach draußen ist so ein Thema. Wenn man im Netzwerk, also im Firmennetzwerk drin sitzt, dann kann man natürlich, irgendwann kommt es an einen magischen Punkt, wo die Anwendung, die installiert wurde, nach außen, also IT möchte nach Hause telefonieren. Und den Weg raus kann man natürlich auch unterbinden. Also das wäre sozusagen, da ist es eigentlich schon passiert, aber man hat noch eine zweite Chance sozusagen, was dagegen zu tun. Und ganz, ganz speziell die Webanwendungen, die natürlich exponiert im Netz stehen, weil sie ja zugänglich sein sollen, sei es für Partnerfirmen oder für die Welt ganz generell, hier entsprechenden Web-Applikations-Firewall-Schutz. Da gibt es natürlich alle möglichen Spielarten davon, aber den auf jeden Fall hier einzusetzen.
Wie sehen Sie da die österreichischen Unternehmen aufgestellt? Es gibt sicher welche, die das alles beherzigen, andere wahrscheinlich gar nicht. Wie stehen wir da im internationalen Vergleich da?
Ich würde sagen, es gibt ja, wenn man das nähere Umfeld anschaut, Europa, gibt es unterschiedliche Einstellungen. Also wir haben nach wie vor den Musterschüler Schweiz, wo man traditionell einfach immer höher investiert hat. Das mag vielleicht mit dem Finanzsektor zusammenhängen, der in der Schweiz sehr prominent ist. Österreich hat vielfach die Einstellung gehabt, dass ähnlich wie in anderen Lebensbereichen, dass wir so ein bisschen die Insel der Seligen sind. Wir sind zu klein, das interessiert ja eh keinen. Aber das ist erstens unzutreffend, weil es ist nichts Persönliches meistens. Also die zielgerichteten Attacken sind eher die Ausnahmen, die dann durchaus medial spektakulär sind, aber es gibt sowas wie einfach in der Fläche gestreute Angriffe, die im Prinzip dann auf jeden losgehen. Und die treffen dann auf jeden Fall, egal ob man in Österreich ist oder woanders. Ich denke mal, die Einstellung hat aber eben auch mit den Vorfällen, die wir heuer in Österreich gehabt haben, vielleicht eine Besserung erfahren, dass man sich also da nicht sich erwähnen sollte. Und der Schaden ist halt, auch wenn man jetzt ein mittelständisches österreichisches Unternehmen ist, ist einfach einer, der existenzbedrohend sein kann.
Barracuda Networks ist ja als IT-Security-Spezialist viele Jahre in dem Bereich unterwegs. Wie hat sich da für Sie das Geschäft entwickelt? Sehen Sie jetzt eine Schwemme der Nachfrage nach Security-Tools?
Ja, wir haben eine sehr, sehr breite Angebotspalette, glaube ich, eine der breitesten im Sicherheitsumfeld, aber also viele Aspekte, also speziell jene, die wir heute diskutieren, abdecken können. Das macht es natürlich für uns, die Bedrohungslage ist jetzt durchaus ein Vorteil für Sicherheitsfirmen, die boomen, aber man muss sich nur die Aktienmärkte anschauen, was da passiert momentan. Freuen tut man sich deswegen aber trotzdem nicht, was natürlich uns alle betrifft und natürlich auch persönlich ist man betroffen so von solchen Risiken, das kann man selber ja nicht nur innerhalb einer Firma, sondern als Person betreffen. Also generell ist die Sache halt, wo man mit mal umgehen wird, aber geschäftsmäßig haben Sie recht, ja. Die Dinge laufen postpandemisch oder halt am Ende der Pandemie jetzt ganz gut. Wie wollen wir es ja nicht über das freuen sollte. Ja. Also es ist ein bisschen ein Wermutstropfen dabei.
Wie schützen Sie sich selbst als Barracuda Networks vor Angreifern? Sie sind ja sicher auch ein attraktives Ziel.
Wir sehen natürlich im Sinne, das ist ein guter Punkt sogar, Sie mal davor die Wertschöpfungsketten Angriffe erwähnt haben. Es gab ja einen, der es auch in die Medien geschafft hat. Systeme, die also von Service-Providern verwendet wurden und dadurch einen x-fachen Multiplikator hatten, dass man da viele Firmen auf einmal erwischt, die von ihren Systemen abgeschnitten werden. Das heißt, wir haben natürlich unsere eigenen Produkte im Einsatz. Das ist klar. Wir sind auch letztes Jahr schön wie viele andere ins Homeoffice gegangen mit 100% der Mannschaft innerhalb von, glaube ich, 2 Tagen und haben da gesehen, dass wir natürlich einen Bedarf haben an entsprechend gemanagten Endgeräten, die nicht überall vorrätig waren. Natürlich bei den Außendienstmitarbeitern klarweise im Einsatz, aber in der Finanzbuchhaltung hatte man das nicht. Man kommt aber in Problemstellungen rein, die gar nicht so einfach zu lösen sind. In der Pandemie, dass es manche Tätigkeiten gibt, die jetzt gar nicht so einfach ins Homeoffice dürfen, aus Compliance-Gründen, sei es teilweise, weil man Finanzbereich. Ja. Mittlerweile gibt es ja überall 2-Faktor-Authentifizierung bei den Bankzugängen. Diese Endgeräteln und Kasteln ist zum Beispiel Compliance-Richtlinien, sollen das Büro nicht verlassen. Ja. Also, weil das jetzt privat nicht so sicher ist. Das sind so kleine Schwierigkeiten, aber wir haben es ganz gut, denke ich, überstanden und von dem her ja, sind uns keine Zwischenfälle bekannt geworden soweit.
Okay, das freut mich zu hören. Eine neue Studie von Barracuda besagt ja, dass bösartige Bots für 40% des Internetverkehrs verantwortlich sind. Ich dachte immer, das sind die ganzen Leute, die Netflix da draußen schauen, aber es sind offenbar...
Die machen die anderen 60% aus.
Was machen diese 40% Bots?
Na, Bots haben ja, die gibt es ja auch schon länger. Früher war es der klassische Crawler, der halt im Prinzip versucht, für Search Engines im Internet, also die Seiten irgendwie zu erfassen, also die ganzen Verästelungen und dann entsprechend bessere Resultate beim Suchalgorithmus hervorzubringen. Ähnliches gibt es natürlich auch negativer Art, dass Bots eingesetzt werden, um Webseiten einfach im Prinzip einmal abzugrasen und die Struktur zu sehen, aber auch zu sehen, was für Anwendungen dort laufen, ob es da Schwachstellen gibt. Also man kann es ja dann korrelieren, wenn man weiß, welche Anwendung, welcher Versionsstand, da kommt ja einiges rüber an Informationen. Natürlich das dann wieder als Grundlage für spätere Angriffsplanungen verwenden. Das ist eine Sache. Das zweite ist der klassische Denial-of-Service-Angriff, den es auch noch gibt, wo man einfach mit vielen Systemen, die ferngesteuert sind, einfach Verkehr erzeugt und dann Organisationen in die Knie zwingt und sie sozusagen vom Netz nimmt. Das ist auch durchaus eine Möglichkeit, einen Erpressungsversuch zu fahren. Und das Weitere, was Bots probieren, ist natürlich dann auch gestohlene Zugangsdaten, die immer wieder aufgrund von Hacks natürlich verfügbar werden und da gehandelt werden, zu verwenden, um eben automatisiert Zugriff über Anmeldeseiten zu kriegen. Es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, sich dagegen zu schützen, zum Beispiel mit diesen bekannten Captures, die wir alle so gerne mögen. Da ist es natürlich zum Beispiel so, und deswegen ist das mit dem Bot so relevant, dass die Programmierer oder die Hersteller oder die Marketingmenschen meistens hinter den Webanwendungen die Captures nicht mögen, weil sie benutzerunfreundlich sind. So, wenn man die jetzt weggibt, dann ist man natürlich für einen automatisierten Angriff durch einen Bot wieder sehr, sehr offen und da gibt es also ein bisschen ein Fuchs- und Hasespiel. Aber das sind so in etwa die Dinge, für die Bots eingesetzt werden. Also sind einfach im Prinzip Arbeitswerkzeuge, die man einfach anheuern kann, die man steuern kann, man beauftragen kann und die führen dann einfach Tätigkeiten aus und die sind immer aktiv und dementsprechend machen sehr viel Verkehr im Hintergrund.
Okay, also das ist jetzt nicht einfach nur ein neutrales Grundrauschen im Internet, sondern das gute hat schon wie auch Sinn. Böse Zwecke.
Das hat schon Sinn, ja.
Okay. Lassen Sie uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie wird sich aus Ihrer Sicht die Security-Lage bei weiter zunehmender Digitalisierung entwickeln. Sie haben ja vorher schon erwähnt, die Cyberangreifer setzen mittlerweile auch KI ein.
Ja.
Wie wird sich das entwickeln?
Ja, es ist davon auszugehen, dass die, dass wir wahrscheinlich zwei Trends haben. Einerseits werden wir eine bessere Mittel lernen, umzugehen, ähnlich wie bei der Pandemie. Da gibt es einen Gewöhnungseffekt. Man hat ein Muster, wie man damit umgeht. Ich glaube, das wird einsetzen. Parallel dazu wird aber die Digitalisierung weiter fortschreiten. Und vor allem der eigentlich neue Aspekt, der jetzt zunehmend hinzukommen wird, ist die ganz, ganz starke Verschränkung von kritischer Infrastruktur mit klassischen IT-Systemen. Das gab es vor etlichen Jahren noch nicht in dem Umfang. Und das ermöglicht natürlich wir durchaus nicht nur für die Cyberkriminalität, also auch für die für den sozusagen Cyberstaatsterrorismus, wenn man so will, neue Druckpunkte. Das sind Versorgungssysteme, wie gesagt, da gab es heuer schon einiges an Fallbeispielen, die sich in der Presse wiedergefunden hat. Wir haben einen großen Wasserversorger gehabt, in fast alles in den USA eigentlich, großen Wasserversorger in Florida. Wir hatten eben Grundversorgung mit Treibstoff. Und da wird noch wahrscheinlich einiges dazukommen. Strom, Netzwerk wäre der nächste Punkt, wo man, glaube ich, einen erheblichen Schaden anrichten könnte. Und das ist meine mit etwas Sorge vorgetragene Vermutung, dass wir wahrscheinlich in nächster Zeit auch solche zunehmend sehen werden.
Es gibt ja die Angst von vielen, dass auch irgendwann mal Atomkraftwerke angegriffen werden könnten. Fürchten Sie sich auch davor?
Ja, da gibt es Gott sei Dank zunehmend weniger. Ich denke mal, auf den Systemen gibt es natürlich schon einen relativ starken Fokus, dass man immer schon gewusst hat, dass das speziell schützenswerte Infrastruktur ist. Da würde ich mir eher weniger davon sorgen. Das braucht aber nicht Atomkraftwerk. Es gibt jede Menge Raffinerien und chemische Fabriken, die übelste Dinge produzieren. Also wenn man es auf das anlegen wollte, gibt man da wahrscheinlich leichteres Spiel. Ich denke jetzt, dass die Kernkraftwerke jetzt nicht speziell gefährlich sind, also nicht gefährlicher wie andere unangenehme Produzenten von Schadstoffen.
Okay, also kritische Infrastruktur
generell. Kritische Infrastruktur generell, aber ich glaube, für uns alle wäre es viel, viel, viel unangenehmer, glaube ich, und auch für die Auslöser solcher Dinge wahrscheinlich weniger mit einem sozusagen Rückkopplungseffekt versehen. Wenn man sich Richtung Stromversorgung bewegen würde oder Wasserversorgung, das sind Sachen, die sehr unmittelbar die Bevölkerung treffen und natürlich einen größeren Effekt auslösen. Wobei man ein bisschen aufpassen muss, das ist für einen Staatsterrorismus wieder interessant oder für jemanden, der politische Agenten hat. Für Kriminelle nicht notwendigerweise so sehr, die schätzen gar nicht eine überbordende Aufmerksamkeit. Also so irgendwo so in der Mitte drin zu bleiben, was profitabel ist, aber nicht unbedingt die Aufmerksamkeit sämtlicher globaler Strafverfolgungsbehörden auf sich zieht. Das ist eigentlich so der wahrscheinlich perfekte Lebensraum, aber das sind dann die Unternehmen dann. Und ich denke mal, also von der Seite werden wir eher Richtung Unternehmen sehen. Aber ja, es gibt andere Akteure auch noch.
Okay, also summa summarum, es wird nicht weniger an Arbeit in der IT-Security und für Barracuda Networks am Ende.
Das wird sicher nicht werden und eins, was man in der Branche weiß, ist, glaub, es gibt einen dramatischen Personalmangel bis, vorhergesagt, mindestens bis 2025 von mehreren Millionen Stellen global. Also das ist jetzt an den Nachwuchs da draußen oder Leute, die umschulungswillig sind. Also es gibt in der Branche jede Menge an Gelegenheit, sich zu beweisen.
Okay, also genug Jobs, genug große
Aufgaben
da draußen. Ja, Herr Gehry, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Ja, das war Klaus Gehry, Vorstandsvorsitzender der Barracuda Networks AG, im Gespräch über Ransomware-Attacken, IT-Security und die Sicherheitstrends der Zukunft. Das war es von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast bei Zebras and Unicorns im Podcast melden. Bis dann und ciao.